Ja, herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde. Wir freuen uns, dass Sie wieder gekommen sind, mit uns auf Gottes Wort zu hören. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Matthäus 20. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und wir sind ja in einer Passionszeit, wo wir besonders sein Leiden und Erlösungswerk betrachten. Aber zunächst ein paar Abkündigungen. Am 10. April kann leider nicht, wie geplant, ein gewohntes Frauenfrühstück stattfinden, aber es gibt einen Ersatz. Und deswegen darf ich Sie einladen zu einem Treffen von Frau zu Frau. Am 10. April, Samstag, um 9 Uhr hier im Mutterhaussaal. Das Thema lautet Familienbande, wie unsere Herkunft unser Leben prägt. Die Referentin ist Frau Susanne Bockler und der Vormittag wird umrahmt von einem abwechslungsreichen Programm. Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro und diese Flyer finden Sie am Ausgang. Sie müssen sich allerdings anmelden und da gibt es auch einen Anmeldeschluss. Aber es hört sich doch interessant an und wenigstens sowas kann stattfinden, das ist wunderbar. Dann laden wir Sie herzlich ein zu der nächsten Bibelstunde, die, so Gott will, Schwester Anne Rentschler halten will. Und dann haben Sie es vielleicht schon gesehen, dass wir hier im Saal eine Ausstellung ab dem 31. März haben, eine Erlebnisausstellung rund um die biblische Ostergeschichte, wo Sie sich auch dafür anmelden können, weil dazu gibt es immer geführte Führungen, also ist eine geführte Ausstellung. Man kann sich online anmelden, wenn Sie auf unserer Homepage gucken, aber Sie können sich auch telefonisch anmelden. Ja, so viel mal zu den Abkündigungen. Der Menschensohn ist gekommen, dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Er ist der Erlöser, ein wunderbarer Name von Jesus. Er ist der Erlöser, ist auch ein schönes Lied und leider dürfen Sie immer noch nicht mitsingen und müssen es zuhören oder mit dem Herzen mitsingen. Der Wochenpsalm für diese kommende Woche ist der Psalm 43. Und diesen Psalm sehen Sie hier vorne an der Leinwand und wir beten ihn miteinander. Gott, tritt für mich ein, verteidige mich gegen gottlose Menschen, errette mich vor den ungerechten Lügnern, denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Was betrübst du dich, meine Seele? Harre auf Gott. Mendelssohn hat dieses Harre auf Gott, diesen Vers, in einem seiner Werke vertont und das dürfen Sie jetzt hören. Wir beten. Und Herr Jesus, du siehst uns mit all dem, was wir hierher gebracht haben, was in unserem Herzen noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Nimm du es in deine Hand. Du weißt, wo wir betrübt und unruhig sind. Hilf uns, auf dich zu harren, dir zu vertrauen, dass du für uns sorgst. und mach unsere Herzen jetzt auf für dich, für dein Wort. Schenk uns ein Wort, das uns aufrichtet, das uns leitet, das uns dich sehen lässt. Und danke, dass du gegenwärtig bist, hier in unserer Mitte. Amen. Im nächsten Lied geht es noch einmal um Namen von Jesus.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Jetzt habe ich mich extra da hochgesetzt, dass ich da unten niemand den Platz wegnehme. Und jetzt hat sich gar niemand hingesetzt. Dürfte ich Sie, wo hinter der Faltwand sitzen, nicht bitten, ob Sie nicht davor sitzen wollen? Dass ich nicht ganz unnötig hier oben saß. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft. Dann sind Sie doch mehr im Geschehen mit drin. Ja, als ich drüber nachgedacht habe, was nach dem Propheten Jesaja denn ein neues Bibelstundenthema für uns sein könnte, da ist mir ganz schnell klar geworden, es muss um Jesus sein. Und ich wusste spontan, wir brauchen nichts anderes so dringend und so sehr wie Jesus. Und zwar brauchen wir ihn nicht nur als neues Andachtsthema, auch nicht nur als Thema für eine Stunde jetzt am Sonntagnachmittag. Wir brauchen ihn überhaupt. Wir brauchen ihn Tag für Tag und Stunde um Stunde als den, der für uns betet und zu dem wir jederzeit kommen dürfen. Und wie sehr wir ihn brauchen, das wollen wir ihm jetzt auch noch mit einigen Liedstrophen aus dem Lied »Ich brauch dich alle Zeit« sagen. Wir hören es wieder. Ja, ich brauch dich alle Zeit. Vielleicht erinnern Sie sich noch an meine letzte Bibelstunde, in der es um die besonderen Namen von Jesus ging in Jesaja 9, Vers 5. Er heißt wunderbarer Rat, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Wir haben es ja auch jetzt in dem Lied Medley gehört. Heute soll es auch wieder um einen Namen von Jesus gehen. Und zwar soll es um Jesus als unseren hohen Priester gehen. Das wird mein neues Thema sein, der Hebräerbrief. Tituliert wird Jesus meines Wissens nur im Hebräerbrief als hoher Priester. Dort wird er auch groß gemacht in seiner Gottessohnschaft, auch in seinem Menschsein, auch in seinem Leiden und Sterben, als der Herr Himmels und der Erde und als der, der für uns ist. Aber vor allem auch wird Jesus dort an mehr als 10 Stellen als unser hoher Priester bezeichnet. Das ist einfach mal so im Überblick hören und sehen, sage ich Ihnen die Stellen jetzt mal. Und zwar in Kapitel 2, Vers 17 wird er als ein barmherziger und treuer hoher Priester genannt. In Kapitel 3 als der Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses. In Kapitel 4 als ein hoher Priester, der die Himmel durchschritten hat. In Kapitel 5 als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. In Kapitel 6 als ewiger hoher Priester. In Kapitel 7 lesen wir, einen solchen hohen Priester sollten wir haben, der heilig, unschuldig, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. In Kapitel 8 heißt es, wir haben einen hohen Priester, das ist die Hauptsache. In Kapitel 9, er ist ein hoher Priester der zukünftigen Güter. Und schließlich in Kapitel 10 noch wird Jesus bezeichnet als großer hoher Priester über das Haus Gottes. In seiner Funktion als hoher Priester erscheint Jesus aber auch an anderen Stellen in unserer Bibel, und zwar zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 1 als unser Fürsprecher. Und im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 34 als der, der vor dem Vater für uns eintritt. Offenbarung 1, Vers 13 erinnert uns an die hohen priesterlichen Gewänder, an die Kleider des Priesters. Und Johannes 17 ist bekannt als das hohe priesterliche Gebet. Und auch im Alten Testament ist sein Hohepriestertum schon vorgeschattet im Psalm 110, wo David in prophetischer Weise in Vers 1 und 4 betet: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Der Herr hat geschworen und wird es nicht bereuen, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Und auch 1. Mose 14, Vers 18 folgende möchte ich noch erwähnen, wo wir die Geschichte Melchisedeks des Königs von Salem lesen. In Kapitel 3, Vers 1 werden wir nun aufgefordert: Betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses. Er ist die Hauptsache unseres Lebens. Und ich muss sagen, ich freue mich, dass wir das heute Nachmittag auch miteinander tun können, Jesus betrachten. Was meint eigentlich betrachten? Was würden Sie sagen? Was verstehen Sie unter betrachten? Etwas genau ansehen, ja? Aufmerksam etwas anschauen. Man könnte auch sagen, mit dem Herzen, nicht kurz und flüchtig, sondern indem man sich Zeit nimmt, etwas zu betrachten. Und wenn man was betrachtet, macht man Entdeckungen. Und wenn man immer wieder was betrachtet, dann macht man immer wieder neue Entdeckungen. So wie bei einem Bild. Wenn man das in die Hand nimmt, ein anderes Mal in die Hand nimmt, dann sieht man wieder was Neues drauf. Und indem wir Jesus betrachten und uns innerlich auf ihn ausrichten, auf sein Leben und auf sein Wesen, es anschauen, richten wir uns gleichzeitig an ihm aus. So wie es der Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18 sagt: Ihn anschauend werden wir umgewandelt in sein Bild. Und das möchte ich für mich ganz neu in den Blick nehmen, ihn anschauen, ihn betrachten. Und dazu lesen wir jetzt miteinander aus Kapitel 3 im Hebräerbrief die Verse 1 bis 6. Daher, ihr heiligen Brüder, Genossen einer himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, welcher treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn dieser ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose, wie ja doch der, welcher ein Haus bereitet hat, mehr Ehre verdient als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemandem bereitet, der aber alles bereitet hat, ist Gott. Auch Mose zwar ist treu gewesen in seinem ganzen Hause als Diener zum Zeugnis dessen, was gesagt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende fest behalten. Dieser Abschnitt beginnt mit einem Darum, in manchen Übersetzungen auch mit einem Daher. Daher, ihr heiligen Brüder. Wer waren diese heiligen Brüder? Man nimmt an, dass der Schreiber seinen Brief als Rundschreiben an verschiedene judenchristliche Gemeinden gerichtet hat, deren Orte und Namen uns aber nicht bekannt sind. Der Brief richtet sich somit an Menschen, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Das Evangelium von Jesus war durch sichere Überlieferung zu ihnen gekommen, durch Augen- und Ohrenzeugen. Und diese Gemeinden, diese judenchristlichen Gemeinden, die waren nun bereits durch manche Bewährungsproben hindurchgegangen. Sie hatten Bedrängnis, Verfolgungs- und Leidenszeiten hinter sich. All das hatte sie nahe bei Jesus gehalten. Inzwischen war es aber ruhiger geworden um sie. Die Verfolgungswellen hatten nachgelassen und dieses eingetretene Gleichmaß, das hatte sie müde und lau werden lassen in ihrer Nachfolge. Sie hatten sich eingerichtet inzwischen. Sie hatten sich's bequem gemacht. Das wird auch in Kapitel 12 des Hebräerbriefs deutlich, wo diese Christen aufgefordert werden, richtet eure kraftlos und müde gewordenen Hände wieder auf zum Gebet, damit ihr stark werdet. Eure zitternden Knie sollen wieder fest werden, damit ihr sichere Schritte im Glauben tun könnt. Kennen wir sowas auch? Ein müde und bequem geworden sein in unserer Jesus-Nachfolge? Was konnte ihnen in dieser Situation helfen? Was konnte ihnen neu Mut machen? Wer konnte ihnen neu Mut machen? Der Schreiber des Hebräerbriefes, der stellt seinen Gemeinden Jesus vor Augen, in seiner ganzen Größe und Schönheit. Er musste wieder den ersten Platz in ihrem Leben einnehmen. Auf ihn mussten sie wieder ihren Blick richten. Nur er konnte das Heilmittel in ihrer Situation sein. Und ich habe gedacht, nur er ist auch das Heilmittel für uns, gerade auch jetzt in dieser Zeit der Pandemie. Der Verfasser des Hebräerbriefes redet seine Briefempfänger an mit ihr heiligen Brüder und Teilhaber einer himmlischen Berufung. Wir dürfen uns auch so angeredet wissen als ihr heiligen Brüder bzw. ihr heiligen Schwestern, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Und ich habe gedacht, ich probiere es jetzt gleich mal aus. Ihr heiligen Schwestern an der Technik. Ich freue mich, dass ihr heute da seid und dass ihr uns wieder für eine gute Übertragung sorgt. Können wir ja leider nicht groß in Kontakt miteinander treten, aber ich könnte mir denken, dass ihr vielleicht jetzt gerade durch die Anrede, ihr heiligen Schwestern, vielleicht schon ein bisschen peinlich berührt wart. Ich unterstelle es euch jetzt einfach, wenn ich denke, wie ich mich manchmal in meinem Alltag erlebe, dann muss ich sagen, immer hätte ich jetzt diese tolle Anrede auch nicht verdient. Aber weil Jesus doch sein Leben für uns gegeben hat, sind wir tatsächlich heilige Brüder und heilige Schwestern, auch wenn noch manches Unheile in unserem Leben sich zeigt. Wir sind heil geworden durch ihn. Vor Gott, in Gottes Augen, heilig in seinem Sohn Jesus Christus. Im hohen priesterlichen Gebet spricht Jesus: Ich heilige mich selbst für euch, damit auch ihr geheiligt seid in Wahrheit. Und in Hebräer 10, Vers 14 lesen wir: Denn mit einem Opfer hat Jesus die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Das ist eine Tatsache. Mit einem Opfer, mit seinem Opfertod am Kreuz, hat Jesus die Seinen vollkommen gemacht. Und wer Jesus gehört, wer ihn und sein Opfer am Kreuz angenommen hat für sich, der ist nun vollkommen vor dem Vater. Seine Sünde ist gesühnt und zwar restlos. Dass sich das auch in unserem alltäglichen Leben zeigt, Das müssen wir nun ein Leben lang wollen und üben. Das ist ein Prozess. Und dazu lesen wir in Hebräer 12, Vers 14, jaget nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Nachjagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesem Wort geht, das klingt gewaltig, oder? Vielleicht schreckt uns diese Formulierung sogar ab. Es meint eigentlich ganz schlicht, dass wir dieses Leben der praktischen Umgestaltung in sein Wesen und in seine Art mit Gottes Hilfe leben wollen und nicht einfach unserer alten Art weiterhin den Lauf lassen. In Hoffnung für alle ist so übersetzt. Setzet alles daran, ein Leben führen zu wollen, das Gott gefällt. Und dazu hilft uns Gottes Wort, das aufdeckt und korrigiert. Und so ist im Grund beides. Der Liederdichter Gellert hat es so ausgedrückt: Die Heiligung erfordert Mühe. Du wirkst sie nicht, Gott wirket sie. Du aber ringe stets nach ihr, als wäre sie ein Werk von dir. Merken wir's? Auf der einen Seite, von Gottes Seite her, sind wir durch Jesus Christus, wenn wir ihm gehören, heilig und vollkommen vor dem Vater. Aber dass das jetzt auch praktisch sich zeigt und wirksam wird, das muss ich wollen. Das muss ich mit Gottes Hilfe leben wollen. Das war das eine, ihr heiligen Brüder und Schwestern. Und weiter werden die Hebräer-Christen angesprochen als Teilhaber. Oder auch in mancher Übersetzung heißt es als Genossen oder als Gefährten einer himmlischen Berufung. Mir hat das Wort Gefährten gut gefallen. Gefährten einer Sache. Zusammengeschlossen, nicht durch gleiche Interessen, wie zum Beispiel beim Sportverein oder beim Kleintierzüchterverein oder sonst bei irgendeinem Verein, sondern zusammengeschlossen durch eine himmlische Berufung. Das heißt, durch einen Ruf, der von Gott selbst an uns ergangen ist. Und es bindet uns nun zusammen, bei aller Verschiedenheit, für Zeit und Ewigkeit, als solche, die das gleiche Leben in sich tragen. Und es nimmt uns auch gleichzeitig in eine heilige Verpflichtung, einander als Weggefährten anzunehmen und zu begleiten. Als Gefährten einer himmlischen Berufung sind wir auch berufen zu einem Leben im Licht. Ein gemeinsames Bekenntnis zeichnet uns aus und schließt uns zusammen. Jesus ist unser Apostel und unser Hoherpriester. Er ist der Inhalt unseres Bekenntnisses, der unwandelbar und unumstößlich feststeht in einer Zeit und Welt, in der alles ins Wanken geraten ist. Ich habe mich nun gefragt, was bringen wir denn zum Ausdruck, wenn wir sagen, Jesus ist unser Apostel? Ich sage Ihnen einfach meine Gedanken. Ein erstes: Jesus ist der Botschafter, der Gesandte Gottes an uns. Und dazu hat er die himmlische Herrlichkeit verlassen. Ein zweites: Hinter seiner Botschaft steht der Vater. Er sagt es mal selber in Johannes 8, Vers 28. Von mir selbst tue ich nichts, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Hinter der Botschaft Jesu steht der Vater. Ein drittes: Nach Jesus kommt kein weiterer Gesandter. der eine neue, von Gott ermächtigte Botschaft uns bringen könnte. In Hebräer 1, Vers 1 lesen wir: Nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und ein viertes noch: An Jesus erkennen wir, wie sich Gott auch uns als seine Botschafter gedacht hat. Und deshalb sollen wir ihn mit den Augen unseres Herzens betrachten, damit wir ihm ähnlich werden. Was zeichnete Jesus denn aus? Was würden Sie sagen? Was zeichnete Jesus aus? Heute sind Sie arg sprachlos. Ich dachte, seine Retterliebe und seine klare, vollmächtige Botschaft. Jesus sah die Verlorenheit der Menschen, denen er begegnete, und ihre Verlorenheit ließ ihn nicht kalt. Er hatte ein offenes Ohr und offene Augen für ihre Nöte. Die Menschen jammerten ihn. Warum? Sie waren ohne Halt, ohne Lebenssinn, ohne einen Hirten. Jesus war betrübt über die Sündennot der Menschen. Und was mir bei ihm auch immer wieder auffällt: Er nahm sich Zeit für Einzelne, er scheute keine Wege, er machte keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, groß und klein. Er hatte auch keine Berührungsängste. Und man könnte noch viel aufzählen. Wir dürfen ihn betrachten mit den Augen unseres Herzens, um ihm ähnlich zu werden. Das Zweite, was Gefährten einer himmlischen Berufung in ihrem Bekenntnis zum Ausdruck bringen: Er ist unser Hohepriester. Im Gegensatz zum Hohenpriester im Alten Testament, der das Blut des Opfertieres zur Versöhnung für sich und das Volk Jahr für Jahr wieder ins Allerheiligste bringen musste, um es dort vor Gott auszuschütten, ist Jesus selbst das Opfer geworden und hat mit seinem eigenen Blut eine ewige Erlösung für uns vollbracht. Was dieser alte Hohepriester, nicht dieser alte, sondern dieser alttestamentliche Hohepriester, nur in unvollkommener Weise zu tun vermochte, das vollbrachte Jesus in vollkommener Weise. Und so sind sowohl die alttestamentlichen Priester als auch die Opfer schon Hinweise auf Jesus und auf das, was er dann für uns getan hat. Das ist das eine, das Opfer, was zu einem Priester gehört, was wir auch bei Jesus jetzt gesehen haben mit seinem vollkommenen Opfer. Und das Zweite, was ein alttestamentlich hoher Priester tat: Er trug sein Volk im Bild der 12 Edelsteine auf Brust und Schulter täglich ins Heiligtum vor Gott. Sie haben einen hohen Priester jetzt im Bild vor sich und sehen sein Brustschild vorne mit diesen Edelsteinen. Auch das wieder ist eine Vorschattung auf Jesus, der uns als unser Fürsprecher vor dem Vater vertritt und täglich für uns betet. Auch das wird uns in vielen Bibelstellen gesagt. Ich verzichte jetzt eigentlich, die alle zu nennen, aber wir können es immer und immer wieder auch lesen, wie Jesus vor dem Vater für uns eintritt. Ich musste an der Stelle an ein Lied denken. Wir hatten ja früher hier auch die gelben Liederbücher, aus denen wir gesungen haben. Die wenigsten werden es wahrscheinlich inzwischen noch kennen. In diesem gelben Liederbuch, da kommt ein Lied, an das wurde ich erinnert in diesem Zusammenhang. Und dieses Lied wird uns jetzt Schwester Renate lesen. Und Sie können es auch mitlesen.
Welche Liebe Jesus betet. Glaubend schauen wir empor. Seine Mittlerstimme redet für uns zu des Vaters Ohr. In den Himmeln eingegangen, siegreich, voller Herrlichkeit, bleibt sein Herz doch voll Verlangen, uns zu segnen, alle Zeit. Und er betet, ohnermüden, auch für unsere Seelen jetzt. Sein Gebet bewahrt den Frieden, der wie Tau das Herz benetzt. Mag der Feindeschar auch toben, Satan selbst uns klagen an. Jesu Hände sind erhoben, wer ist, der uns schaden kann? Ja, du betest für die Deinen, welch Vertrauen gibt uns dies? Was uns bitter mag erscheinen, wird durch dies Bewusstsein süß. Jeden Schmerz hilfst du uns tragen, jedes Leid kannst du verstehen. Und du willst in allen Lagen stets zum Vater für uns flehen.
Das sind doch ganz kostbare Verse. Welche Liebe Jesus betet. Mir ging so, ich empfand das als ein zutiefst frohmachendes Bekenntnis. Wir haben einen hohen Priester, der zu Rechten Gottes sitzt und dort uns vertritt oder für uns eintritt. Jesu Menschwerdung und sein Leidensweg waren die Vorbereitungen zu diesem Dienst, den er jetzt im Himmel für die tut, die an ihn glauben. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Weise ähnlich werden, gleich werden. Und deshalb kann er auch jetzt als barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Und nun wird Jesus uns ab Vers 2 als der, der treu und größerer Ehre wert geachtet ist als Mose, vor Augen gestellt. Mose war treu in Gottes ganzem Haus. So lesen wir in 4. Mose 12, Vers 7. Und ich habe mich gefragt, worin hat Mose denn Treue bewiesen? Ich dachte als erstes, Gott sandte ihn ja als Retter zu seinem Volk. Und Mose hat in großer Treue diesen Auftrag Gottes angenommen und ausgeführt. 40 Jahre lang hielt er es mit seinem Volk aus auf dieser Wüstenwanderung. Und wenn wir bedenken, wie oft haben sie gemurrt in dieser Zeit gegen ihn, sei es in Mara, sei es in der Wüste Sin, sei es in Rafidim, wie sehr enttäuschten sie ihn auch immer. Ja, wenn wir nur dran denken, als Mose nach ihrer Ansicht zu lange auf dem Berg vor Gott weilte, machten sie sich inzwischen unter Aaron ein goldenes Kalb und beteten es an. Und was tat Mose? Er trat für sie ein, als Gott sie wegen ihres Götzendienstes vertilgen wollte. Er war sogar bereit, sich für sein Volk zu opfern. In Treue vermittelte er ihnen, was Gott ihm offenbarte. Mose war der Erbauer der Stiftshütte, dieses Hauses auf Zeit, in dem Gottes Volk Gott im alten Bund gedient hat. So viel vielleicht zu Mose. Und jetzt schauen wir uns Jesus an. Auch Jesus war treu in Gottes ganzem Haus. Aber seine Treue war nun nicht mehr nur auf das Volk Israel beschränkt, sondern seine Treue galt der ganzen Welt. Jesus war treu bis zu seinem Tod am Kreuz. In Offenbarung 19, Vers 11 lesen wir, Er heißt der Treue und der Wahrhaftige. In Treue steht Jesus zu uns. In Treue vertritt er uns vor dem Vater. Groß deine Treue ist, singen wir mal in einem Lied. Im Gegensatz zu Mose ist Jesus der Erbauer eines Hauses, das nicht mit Händen gemacht ist, sondern aus lauter lebendigen Menschen besteht. Und dann haben Sie es vielleicht noch im Ohr, sein Haus sind wir. Haben wir vorhin in Vers 6 gelesen, sein Haus sind wir. Und dieses Haus besteht nicht auf Zeit, ist auch nicht der Vergänglichkeit unterworfen, sondern ist für die Ewigkeit. Es ist ein Haus nicht aus Stein und Holz, also aus totem Material, sondern aus lebendigen Menschen, in denen sein Geist Wohnung gemacht hat. Es ist ein Haus auf Fels gegründet, das Stürmen standzuhalten vermag. Es ist ein Haus, das seine Fortsetzung findet in den ewigen Wohnungen, die im Himmel für uns bereitet sind. Ich lese noch einmal den Vers 6. Sein Haus sind wir, die wir zuversichtlich die Hoffnung festhalten bis zum Ende. Und von diesem Haus sagt uns Petrus, so lasst auch ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zum heiligen Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern durch Jesus Christus. Und ich ergänze, Opfer, die uns etwas kosten und die Gott etwas bedeuten. Was könnten denn solche geistlichen Opfer sein, die uns etwas kosten? Heute kriege ich sie gar nicht munter. Also, dann sage ich Ihnen wieder, was ich gedacht habe. Also so ein geistliches Opfer ist für mich zum Beispiel, Gott zu loben, wenn mir es gar nicht danach zumute ist. Das kostet mich was. Das ist aber auch was, was Gott etwas bedeutet. Ein anderes geistliches Opfer kann zum Beispiel sein, wenn wir uns bei jemand entschuldigen. Das ist auch ein Opfer oft und kostet uns was. Oder die zweite Meile mit jemand gehen. Und vielleicht, wenn Sie drüber nachdenken, fallen Ihnen zu Hause noch ganz andere geistliche Opfer ein, die, wo sie merken, die kosten mich was. Der Eckstein, der alles trägt und hält, das ist unser Herr Jesus Christ. Durch ihn wird das Haus Gottes fertiggestellt, bis alles vollendet ist. Ob den Hebräerchristen wohl mit der Zeit Zweifel kamen, ob sich's wirklich lohnt, an Jesus festzuhalten, oder ob es nicht wieder besser wäre, ins Judentum zurückzugehen, zu Mose und zum Gesetz, aus dem sie ja ursprünglich kamen. Ich könnte mir denken, dass es mit ein Grund war, dass der Schreiber ihnen ab Vers 3 noch einmal aufzeigt, wie viel größer Jesus ist als Mose. Jesus ist nicht zur Verwaltung, sondern als Herr über das Haus eingesetzt. Mose war Diener im Haus Gottes. Jesus ist als Sohn über das Haus gesetzt. Mose war Gottes Volk anvertraut gewesen. Jesus hat sich sein neutestamentliches Volk durch sein Blut als Eigentum erworben. Vielleicht stellt sich auch uns manchmal in diesen Tagen die Frage, ist Jesus wirklich größer? Zum Beispiel als alles, was uns gerade so bedrängt? Ist er wirklich größer als die Nöte und Probleme unserer Zeit? Ist er wirklich größer als meine ganz persönlichen Nöte und Sorgen? Ist er Ihnen gewachsen? Und vielleicht stellt sich auch die andere Frage für uns. Oder ich stelle sie Ihnen. Wie sieht es mit unserer Freimütigkeit aus? Wie sieht es mit unserem Vertrauen, unserer Zuversicht und Hoffnung aus? Werden wir durchhalten bis zum Ende? Was antworten wir darauf? Mir ist spontan als Antwort wieder ein Liedvers in den Sinn gekommen. Ein Liedvers von Paul Gerhardt, wo er sagt: Das weiß und glaub ich feste. Ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zur Rechten stehe und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Jesus möchte, dass wir Großes von ihm erwarten und dass wir ihm Tag für Tag im Gebet unsere kleinen und großen Sorgen und Probleme bringen und mit seiner Hilfe rechnen. Er hat uns sein Wort als Hilfe gegeben, um die Hoffnung bis zum Ende festhalten zu können. Und er hat uns seinen Geist gegeben, der ein Geist ist, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und nicht der Verzagtheit. Und uns sind wunderbare Glaubenslieder gegeben, die uns Mut machen und die uns zeigen, wie andere in ihrer Zeit im Vertrauen durchgehalten haben. Ich habe mir einige rausgeschrieben, zum Beispiel das Lied »Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist«. Und da steht dieser wichtige Satz drin, wenn du nur bei Jesus bist. Das ist das Entscheidende. Oder das Lied, der du das Los von meinen Tagen und meines Lebens Glück und Plagen mit Güte und Weisheit mir bestimmt. Oder von dir, o Vater, nimmt mein Herz Glück, Unglück, Freuden oder Schmerz. Oder harre meine Seele. Harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Oder das Lied, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Oder befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt. Ich könnte mir denken, dass ihnen noch andere Lieder einfallen dazu. Und ich möchte Ihnen Mut machen, sie zu Hause anzustimmen. Jesus freut sich, wenn wir ihn loben und ihn tut's, uns tut's gut und uns stärkt's. Und nicht zuletzt, denke ich, haben wir auch Glaubensgeschwister, die mit uns in der Kampfbahn des Glaubens im Alltag unterwegs sind und mit denen wir beten dürfen. Aber vor allem wollen wir daran festhalten, dass unsere Zuversicht ihren festen, unumstößlichen Grund hat in dem, was Jesus uns ist und für uns getan hat. Und darum, ich möchte fast sagen, nur darum brauchen wir unsere Freimütigkeit und unsere Zuversicht und unser Vertrauen auf Gott nicht wegzuwerfen. Er hält uns. Und er selbst wird uns die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist. Er ist treu. Deshalb, lasset uns aufschauen auf ihn, unseres Glaubens Anfang und Ziel. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, das wollen wir so von ganzem Herzen tun. Aufschauen zu dir. Du hast uns diese Blickrichtung heute so ans Herz gelegt, dass wir unseren Blick auf dich richten dürfen, immer wieder neu. Nicht auf das, was uns niederziehen und bedrängen und bedrücken will. Auf dich, der du oben zur Rechten des Vaters sitzt und dort für uns betest und dort für uns eintrittst. Herr, wir können es gar nicht ermessen, was das bedeutet, was das heißt. Wir danken dir so von ganzem Herzen, dass du diesen Dienst in unermüdlicher Treue und Liebe und Fürsorge für uns tust. Und wir danken dir auch, dass wir die Möglichkeit haben, auch in unseren Bibelstunden dich betrachten zu dürfen, in deiner ganzen Größe und Herrlichkeit, und stärken zu dürfen an deinem Wort. Herr, es ist ein Vorrecht, noch zusammenkommen zu können. Es ist ein Vorrecht, es auch ungestört und ungehindert tun zu können. Danke dafür. Und danke, Herr, dass du als unser hoher Priester jetzt mit jedem Einzelnen von uns mitgehst in den Alltag und dass du in deiner Treue jedem beistehst, Herr, dass er seine Zuversicht nicht wegwerfen muss. Danke dafür. Amen. Ja, jetzt wollen wir noch auf ein Lied hören, das ich gerade zitiert habe. Lasst uns aufsehen auf Jesus, unseres Glaubens Anfang und Ziel. Ja, ich möchte gern noch unseren Herrn um seinen Segen bitten. Er segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine ganz gesegnete, gute Woche. Auf Wiedersehen.